The time is 8:47 a.m.
Erstens, Realität und Erweiterung, wenn mich mein Spiel mittags auf der Straße anspricht.
Ich ziehe jetzt das mobile Augmented Reality System auf, ziehe jetzt gerade die Brille auf und kann dann über das Display sowohl die reale Umgebung als auch Viren sehen. So, jetzt sehe ich gerade einen Virus, der bewegt sich, der ist animiert. Der bewegt sich entsprechend der Windrichtung in Richtung Süden. Dem laufe ich jetzt mal nach. Ich laufe jetzt auf einem kleinen Weg. Links von mir sind große alte Bäume. Vor mir ist das Schloss. Der Virus befindet sich direkt beim Schloss. Ich laufe jetzt direkt auf ihn zu. Ja, ich rufe jetzt mal das Headquarter an und frage mal nach, wo sich noch weitere Viren befinden. Weil dieser Virus, bin ich mir nicht so sicher, ob ich mich nicht an dem auch anstecken kann. Wenn ich mich anstecke, dann versagen meine Geräte allmählich, je nachdem, wie sehr ich angesteckt bin. Und dann kann ich nicht weiter hier rumlaufen. Dann muss ich rein und eine Zeit lang abwarten, bis ich wieder raus kann.
Was wir versuchen, ist halt, ganz viele verschiedene Medien in einem Spiel zu integrieren und die Umwelt zum Spielbrett zu machen. Also viele behaupten immer, das ist ja so eine Art Schnitzeljagd. Ja, also man muss im Prinzip Viren fangen, verschiedene Teams müssen die fangen. Es gibt auch eine Reihe von Zusatzaufgaben. Aber wenn Sie das mal auf eine einfache Schnitzeljagd runterbrechen, ist so einer der wesentlichen Vorläufer auch dieses, wie heißt das, mit den Geocaching, genau. Das ist einer der wesentlichen Vorläufer davon, was ja auch im Internet und was riesige Communities mittlerweile gefunden hat.
Professor Prinz und seine Assistentin Lind arbeiten am Fraunhofer Institut St. Augustin. Es liegt inmitten eines malerischen Schlossgeländes in der Nähe von Bonn. Schon beim sogenannten Geocaching begeben sich Leute mit ihrem tragbaren Navigationssystem auf Schatzsuche in die Natur. Epidemic Manners arbeitet zusätzlich mit Geräten der Augmented Reality.
Erweiterte Realität. Also Sie können sich das so vorstellen, dass Sie in dem Spiel eine Brille aufsetzen und durch diese Brille sehen Sie die Realität. Aber wir blenden dann in diese Brille Zusatzinformationen ein. Sie können sich auch so vorstellen, dass Sie hier unser Schloss anschauen und das Schloss brennt auf einmal. Ja, obwohl es in Wirklichkeit nicht brennt. Wir erweitern das halt. Oder wir zeigen Ihnen, wie das Schloss vor 50 Jahren aussah.
Das ist vielleicht auch so ein bisschen ähnlich. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber es ist auch so ähnlich vielleicht wie wenn man träumt. Ja? Man kann ja die witzigsten, skurrilsten Sachen träumen und wenn man aufwacht, weiß man genau, das war ein Traum. Ja? Und genauso ist es vielleicht auch mit dem Spiel. Ja? Man sieht da irgendwelche Viren rumflitzen und wenn man dann aufhört zu spielen, dann weiß man, das war nur ein Spiel.
Amateur played, can you see me now?
Das britische Künstlerkollektiv Blast Theory lud Ende vergangenen Jahres zu ihrem Spiel Can You See Me Now in die Straßen von Cardiff. Blast Theory vermischt Cyberspace und Realität. In diesem Fall jagten mit Handheld-Computern und Walkie-Talkies ausgestattete Läufer durch die richtige Stadt, während sich die Gejagten, die Online-Spieler, im Netz per Tastatur und Mausklick fortbewegten, vor sich nur einen Ausschnitt der 1:1 übertragenen Straßenkarte. Dabei konnten sich die Online-Spieler gegenseitig per Instant Messaging über ihre Verfolger austauschen, die als blinkende rote Punkte auf dem jeweiligen Kartenausschnitt auftauchten. »Zwei sind gerade von Osten in die Kirche eingedrungen. Raus da, so schnell ihr könnt! Vorsicht, einer wartet hinter der Main Street. Ihr müsst rüber in die Altstadt, da ist es gerade sicherer.« Zugleich konnten die Spieler hören, wie sich die Läufer über Walkie-Talkie austauschten. Von den Botschaften in einen regelrechten Verfolgungswahn getrieben, schlugen sich die meisten Online-Spieler kaum länger als eine halbe Stunde. Der virtuelle Tod wurde besiegelt durch ein Foto, das die Läufer vom Online-Spieler machten, sobald sie ihn aufgegriffen hatten. Wo genau das gewesen war, in der wirklichen Stadt, konnten sich die Spieler später im Internet anschauen. Gegen Ende der 70er Jahre setzte die Berliner Künstlerin Christina Kubisch zum ersten Mal das System der elektromagnetischen Induktion für ihre Klanginstallationen ein. Als akustisches Phänomen beruht es auf der Übertragung von Klängen durch sich begegnende magnetische Felder. In den 80er Jahren war Kubischs größte Sorge noch, dass das leise Brummen des Stromnetzes ihre Installationen störte. Die ständige Zunahme und Verbreitung von elektromagnetischen Feldern durch den Einsatz neuer Techniken, wie zum Beispiel elektronische Überwachungs- und Navigationssysteme, führte zu einer zunehmenden Flut von ungewollten Klängen, die letztendlich Auslöser waren für einen ganz neuen Zyklus von Arbeiten: Electrical Walks. Mit besonders empfindlichen elektromagnetischen Kopfhörern ging Kubisch dazu über, die akustische Wahrnehmung ober- und unterirdischer elektrischer Stromfelder nicht mehr zu unterdrücken, sondern sie explizit hörbar zu machen. Die Palette dieser Geräusche, ihre Klangfarben und Lautstärke variieren von Ort zu Ort, von Land zu Land. Eines haben sie gemeinsam: Sie tauchen überall auf, auch dort, wo man sie nicht vermuten würde, in der Kirche oder mitten im Wald, mehrere Kilometer vom nächsten Parkplatz entfernt. Unter der Erde, hinter den Wänden, überall verbergen sich Lichtsysteme, Transformatoren, elektronische Diebstahlsicherungen, Überwachungskameras, Hochspannungsleitungen, Handys, Computer, Antennen oder mobile Navigationssysteme. Sie sind von einer Präsenz, die der Mensch nur nicht direkt wahrnehmen kann, weil ihm das explizite Sinnesorgan dafür fehlt, weil er sie nicht sehen oder hören kann. Mit den Kopfhörern und einer Umgebungskarte, auf der mögliche Routen und akustisch besonders interessante elektromagnetische Felder markiert sind, kann sich der elektrische Spaziergänger auf den Weg zur Erkundung bisher unbekannter Klanglandschaften machen. Nicht wie nackte Technik, sondern wie eine fremdartige Komposition hört es sich an, wenn man, diese Kopfhörer auf den Ohren, etwa mit der U-Bahn durch den Untergrund von Taipeh fährt. Lost ist eine amerikanische Fernsehserie, produziert von der ABC. Sie erzählt von den Überlebenden eines Flugzeugabsturzes, die sich auf einer einsamen, seltsamen kleinen Insel durchschlagen müssen. Lost ist aber mehr als eine unterhaltsame Feierabendserie. Rund um das Programm hat sich eine Community entwickelt, die während des Fernsehens auf Rätseljagd geht, verborgene Hinweise entschlüsselt und die Serie mit metaphysischen Fragestellungen auflädt. Angeheizt von verschiedenen Foren im Netz, teilweise von den Machern der Serie selbst angeschoben, teilweise aber auch von den Zuschauern ins Leben gerufen, machen sie sich auf die Suche nach versteckten Zeichen und Zusammenhängen, die über die reine Geschichte der Serie hinausgehen. Wichtigstes Recherchetool: der Videorekorder. Denn ein verborgener Hinweis etwa auf der Flosse eines Hais, wiederkehrende Zahlenfolgen oder Bruchstücke von Informationen über die einzelnen Charaktere lassen sich oft nur in Slow Motion und bei mehrfacher Wiederholung identifizieren. Die Produzenten wiederum folgen den wilden Spekulationen der Hobbydetektive bei ihrer eigenen Konstruktion der Geschichte. Inzwischen lässt sich nicht mehr klar unterscheiden, was die Produzenten einst selbst als Rätsel angelegt hatten und was die Zuschauer im Laufe der Geschichte daraus gemacht haben. Es begann mit einer kleinen Anzeige im britischen Guardian. Sie las sich wie eine Einladung oder ein unkonventionelles Jobangebot. Haben Sie jemals den Film The Game mit Michael Douglas gesehen? Der Rest der Botschaft war eine unverständliche Aneinanderreihung von Buchstaben. GC, VC, MV, CZ, O, EB, J und so weiter. Jemand, der zufällig auf so eine Anzeige stieß, vergaß sie vermutlich sofort wieder. Nicht aber Menschen, denen der Begriff ARG, Alternate Reality Game, bereits vertraut war. Und damit die Welt einer völlig neuen Art von Puzzlespielen, wie sie vielen als die Spielform des 21. Jahrhunderts gilt. Wer aus Neugier im Netz nach Hinweisen suchte, stieß dann bald auf eine kleine Schar aus Hobbydetektiven aus allen Teilen der Erde, die bereits Tag und Nacht damit beschäftigt war, Hypothesen zu entwickeln und sich in Online-Foren zu organisieren. Gemeinsam gelang die Entschlüsselung des Anzeigencodes auch in Windeseile. Wir kreieren ein komplett neues Spiel, das Sie überall spielen können. Wir werden Hinweise in Zeitungen, Magazinen, Filmen, Büchern, Computerspielen und per SMS streuen. Außerdem sind sie in einer großen Anzahl von Internetseiten versteckt. Sie haben den ersten Test bestanden. Folgen Sie dem weißen Hasen. www.projectsesiji.com. Auf Wikipedia las man bald die folgende Erklärung: Das Projekt Sesiji dient der Rekrutierung von Mitgliedern für die Akademie von Perplex City, um einen verlorenen Würfel wiederzufinden, dem Wissenschaftler besondere und bislang unerforschte physikalische Eigenschaften beimessen. Dieser Würfel ist von unschätzbarem Wert für die Gesellschaft von Perplex City. Er muss gefunden werden. Im Dezember tauchten neue Hinweise auf. Postkarten wurden am Flughafen von Bologna gefunden, in Chapel Hill in North Carolina oder in einem Starbucks in Cambridge. Sie zeigten eine Zeichnung von Perplex City bei Nacht, auf der Rückseite eine Nachricht von Sentinel, dem Herren über Perplex City. Was auffiel? Einige Fenster der Stadt waren erleuchtet, andere nicht. Es dauerte nicht lange, bis das kollektive Gehirn der Online-Foren zu folgender Schlussfolgerung gelangte. Es handelte sich um einen binären Code, dessen Übersetzung lautete »Hello World«. Eine seltsame Grafik anstelle einer Briefmarke enthielt einen Hinweis auf die Adresse der Seite von Perplex City. Dort tauchte wiederholt die Zahl 2210 auf. Das konnte ein Anagramm von 2012 sein, das Jahr, in dem London Kandidat für die Olympischen Spiele ist. Bei einem Streifzug durch das Netz stellten die Rechercheure fest, dass die Seite der Olympischen Spiele von einer Webdesign-Firma betreut wird, die sich Syzygy nennt. Ein Zufall? Mitte Februar tauchte ein Video auf der Seite auf, ein nächtlicher Roadtrip durch eine unbekannte Stadt. Die Spieler fanden darin Hinweise auf eine Bibliothek in New York City. Einer der Spieler erinnerte sich an den Hinweis mit dem weißen Kaninchen und schaute in den Büchern vom Alice im Wunderland-Erfinder Lewis Carroll nach. Tatsächlich entdeckte er zwischen den Seiten eine Postkarte von Perplex City mit einem weiteren Hinweis. ARGs gelten in der freien Spieleszene als die Zukunft des Games. Sie sind interaktiv und kooperativ. Die Rätsel finden in der wahren Welt ihre Fortsetzung. Das Spiel ruft seine Verfolger in der Nacht an, schickt Postkarten, konstruiert eine Geschichte, die wahr sein könnte oder aber auch nicht. Das wird alles in der Schwebe gehalten. Alles in der ganz normalen Alltagswelt kann plötzlich zu einem Zeichen werden, sei es eine Anzeige in der Zeitung oder ein unverständlicher Fernsehbericht. Eines der bekanntesten Vorläufer dieser Art von ARGs war I Love Bees. Auf der Seite eines vermeintlichen Bienenzüchters, die von fremdartigen Eindringlingen gehackt worden war, waren Kapitel einer Geschichte verborgen, deren Fortsetzung erst dann freigeschaltet wurde, wenn die Spieler eine Aufgabe erfolgreich gelöst hatten. Irgendwo auf der Welt läuteten plötzlich die Apparate von öffentlichen Telefonzellen, und wer das richtige Passwort in den Hörer sprach, öffnete damit ein weiteres Kapitel der Geschichte. Das Spiel wurde in den USA und Großbritannien zu einem regelrechten Online-Spiele-Hit und begründete eine Community von ARG-Fans in der ganzen Welt. Niemand weiß, wer hinter Perplex City steckt, ob es vielleicht eine groß angelegte PR-Maßnahme einer Firma ist und was es mit dem Würfel auf sich hat, geschweige denn, wie die Belohnung für den erfolgreichen Finder aussehen wird. Kürzlich erfuhren die Spieler von einem Spion in ihren eigenen Reihen. Sie jagten ihm in den Straßen Londons hinterher. Am Ende entkam der Verräter mit einem Hubschrauber. Die Macher hinter dem Spiel verrieten vor kurzem in einem Zeitungsinterview nur: Das Abenteuer hat gerade erst begonnen. Das Spiel steht noch ganz am Anfang.
The time is 8:47 a.m.
Zweitens, Mathematik und Kultur. Der Menschheitstraum von einer Maschine, die denken kann.
Die Rechenmaschine ist einerseits Erbe einer uralten abendländischen Lust, ob sich so etwas wie Denken formalisieren und mechanisieren lässt.
Professor Wolfgang Ernst ist Medienarchäologe an der Humboldt-Uni Berlin. Er erforscht zum Beispiel, wie neue Medien in unsere Welt kommen und was Apparate wie die Rechenmaschinen mit uns machen.
Die andere Quelle liegt sicher in den physiotechnischen Experimenten des späten 19. Jahrhunderts, wo man versucht hat, die Geschwindigkeit von Nervenreizungen etwa experimentell zu messen, Reaktionsspiele gemacht hat, die heute alle vertraute Operationen bei Computerspielen, bei Adventure Games sind, wo es im Grunde ja um Optimierung von Reaktionsgeschwindigkeit geht.
Die Wurzeln der elektronischen Spiele gehen zurück in die Zeit der industriellen Revolution im frühen 20. Jahrhundert, sagt der belgische Kommunikationswissenschaftler Steven Maillet. Menschen und Maschinen zu verbinden, war das zentrale kulturelle, wirtschaftliche und soziale Thema dieser Zeit. Schon ab der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden sozusagen als Antithese zu den Produktionsapparaten in den Fabrikhallen und Büros Geräte, die freiwillig und außerhalb der Arbeit genutzt wurden, zum Beispiel auf der Kirmes. Zukunftsvorhersagemaschinen, Elektroschockmaschinen, Spielautomaten, Kräftemessmaschinen wie Hau den Lukas oder Armdrücken, automatische Minitheater, Guckkästen. Während die Produktionsmaschinen den Kapitalismus ankurbelten, sozusagen Geld produzierten, verschlangen die Apparate die Münzen wieder. Sie kompensierten die mangelnde soziale Anerkennung im Beruf mit schnell erreichbaren Erfolgserlebnissen. Dabei waren die Arbeiter, die unter der fortgeschrittenen Mechanisierung und Entmenschlichung ihrer Arbeitswelt litten, in ihrer freien Zeit wieder dem Willen der Maschine unterworfen, die sie unter dem Vorwand der Unterhaltung in ihre Handlungsmuster zwang, ihre Freiheit beschnitt und sich dabei zugleich Akzeptanz verschaffte.
Diesen Wunsch gibt es, seit es Spiele gibt, mehr Freiheiten zu haben. Die Freiheiten unterschiedlicher Enden, größerer Räume, größerer Welten, mehr Explorationsmöglichkeiten, mehr dissidentes Verhalten. Ich gehe nur noch durch diese Städte und kümmere mich überhaupt nicht mehr um Aufgaben, die ich gestellt bekomme. Das sind Freiheitsfantasien, die das Spiel möglicherweise aus bestimmten kommerziellen Überlegungen sicherlich erfüllt, die es aber natürlich per se nicht erfüllen kann. Denn das ist ein Wunsch an ein Medium. Wir möchten Freiheit in unseren Spielwelten. Und wenn man das so ausdrückt, wird einem ja schon klar, dass diese Freiheit einem nie gegeben werden kann. Medien sind immer begrenzt, Medien haben immer bestimmte Dynamiken und Medien sind vor allem ökonomische Produkte. Also das Spiel, was sozusagen unendlich fortdauert, wird mir nie gegeben werden, weil daran niemand verdienen kann. Also ich glaube halt, Medien tendieren ja auch dazu, in unser Leben hineinzureichen. Ne? Also so wie das Handy sich sozusagen ja mobilisiert hat vom normalen Telefonieren, dass ich jetzt überall telefonieren kann, so werden zwangsläufig sich auch Spiele ablösen. Genauso wie sich die Stereoanlage abgelöst hat mit dem Walkman irgendwann in den Straßen da war. Das scheint mir nur logisch, dass die Spiele sozusagen die Konsolen und die Rechner verlassen werden und eben zum Beispiel auf unseren Handys ankommen oder auf kleinen Nintendo-Geräten oder sonst was. Die Frage ist aber, ob das jetzt ein medientechnischer Effekt ist, dass sich Medien von festen Plätzen lösen oder ob es tatsächlich was damit zu tun hat, dass wir das Spiel in unser Leben hineintragen wollen. Da wäre ich schon sehr viel vorsichtiger, weil ich glaube, es ist uns sehr klar, dass ein Spiel ist ein Spiel und das Leben ist das Leben, Schnaps ist Schnaps und Dienst ist Dienst. Es macht sehr viel Sinn, wenn ich auf den Bus warte, irgendwie ein kleines Spiel auf meinem Handy daddeln zu können. Ich glaube aber nicht, dass unser eigentlicher Wunsch ist, unser ganzes Leben als Spiel zu gestalten. Ich glaube eher, dass es Techniken des Spielerischen sind, die in unser Leben hineinstrahlen, nicht die Technik des Spiels.
The time is 8:47 a.m.
Drittens, Kunst und Raum. Eine Reise durch künstliche Welten.
Der Kunsthistoriker Steve Poole sagt, dass ein schön designtes Videospiel ähnliche Verzückung auslösen kann wie die schönen Künste, allerdings auf seine einzigartige, kinetische Weise. Weil ein Videospiel sich bewegen muss, kann es nicht die lapidare Balance einer Komposition halten, die wir in der Malerei so schätzen. Auf der anderen Seite, weil es sich bewegen kann, ist es eine Art Architektur und ein Weg zu erfahren und zu kreieren, wie es Fotografie nie erreichen wird. Wenn Architektur gefrorene Musik ist, dann sind Videospiele flüssige Architektur. Die Einwohner einer Kleinstadt in den Niederlanden füllen einen Bogen mit 360 Fragen aus. Alle zwei Tage kommen 4 neue Fragen hinzu. Ein Beispiel. Sind Sie glücklich mit Ihrem Partner? Mögliche Antworten: sehr, ja, geht so, nein, überhaupt nicht, irrelevant. Für jede Antwort gibt es eine bestimmte Punktzahl, die sich mit den emotionalen Zuständen des Antwortenden kartografisch abgleichen lässt. Im Einzelnen sind dies Liebe, rot, Hass, grün, Glück, blau und Angst, gelb. Anhand dieser Antworten und den Postleitzahlen der Antwortenden wird eine dynamische emotionale Karte der Stadt erstellt, die beispielsweise die Stadtteile mit einem glücklicheren Profil zeigt. Ein Turm am Stadtrand wird durch eine Kombination farbiger Lichter erhellt, an dem man das emotionale Befinden der Stadt an diesem Tag ablesen kann. Wenn die Stadt zu Hass oder Angst erfüllt ist, hält man sich möglicherweise lieber fern von ihr.
Dr. Katharina Esmail-Sadeh führt durch die Ausstellung Art Games am Forum Ludwig in Aachen. Ein künstlerischer Streifzug durch die Welt des Spiels, wo unter anderem die Paint Station der beiden Kölner Künstler Tilman Reif und Volker Morave zu sehen sind.
Okay, das wird warm. Ah, ja, scheiße.
Was hier thematisiert wird, ist eigentlich so die Herausforderung des Wettstreites als spezieller spielerischer Reiz bis an die Schmerzgrenze und das wörtlich zu nehmen. Man kennt das ja auch schon von Kindern, dass sie wetteifern, mitunter bis zur Schmerzgrenze, wenn es beispielsweise darum geht, wer am längsten in die Sonne blicken kann, ja, ohne zu zwinkern.
Ich komme vom Klang her. Also ich habe auf der Musikakademie in Wien Komposition studiert und habe viel elektroakustische Kompositionen gemacht. Also ich wollte immer Räume kreieren, in denen ganz, ganz viele Klangquellen sind. Und in einer Game Engine kann man einfach Lautsprecher an die Wand hängen, hin und her schieben und braucht sich keine Sorgen machen, wie jetzt die Kabel gelegt werden oder sowas, sondern man klickt auf die Taste und der spielt das. Und das andere, was mich sehr interessiert hat, war eben, wie eigentlich ein Raum, in dem man sich befindet, die subjektive Empfindung von Klang verändert. Also wenn ich in einer ganz engen, schwarzen Höhle bin, dann empfinde ich unter Umständen denselben Klang anders, als wenn ich in einem gotischen Dom bin, der von Licht durchstrahlt ist. Das ist praktisch diese alten Synästhesie-Ideen, dass Farben und Klänge irgendetwas miteinander zu tun haben müssen. Man kann dem Benutzer praktisch im Sekundenabstand von irgendeiner Hölle in einen Himmel und in einen grünen Garten verschieben und ist da völlig frei.
Das Handwerkszeug haben die Feuilletonisten noch nicht. Also es ist sicherlich eine Generationsfrage, sagen wir mal. Viele Feuilletonisten sind natürlich mit Filmen und Büchern groß geworden. Die junge Generation ist jetzt erst am Start. Das Handwerkszeug ist ein komplett anderes. Das ist sozusagen der entscheidende Punkt. Man muss Computerspiele verstehen als Medium. Und wenn man sie als Film guckt, kann man ja machen. Man kann ja einem Spieler über die Schulter gucken. Dann missinterpretiert man sie völlig. Dann sieht man sozusagen nicht das, was die Spieler sehen und was die Spieler erleben. Man muss also diese interaktive Rezeptionshaltung ganz wesentlich mit ins Kalkül nehmen. Ich bin eben nicht in der Lage, mir eine Geschichte erzählen zu lassen als Computerspieler, sondern ich muss selber immer wieder meinen Teil dazu beitragen. Ich muss die Spielstruktur erkennen, ich muss erfolgreich sein, ich muss Rätsel lösen. Das ist also eine ganz andere Anspruchshaltung, die das Medium an mich als spielenden Rezipienten hat, als jetzt ein Film, wo alles oder auch ein Buch, also traditionelle lineare Medien, wo alles auf die Erzählung der Geschichte hin strukturiert ist. Jeder Schnitt, jedes Licht, jedes Wort dient der Transportierung der Geschichte. Bei Computerspielen sind auch Geschichten da, aber sie sind ein Spielelement unter vielen. Und das muss man erstmal lernen zu analysieren. Und das ist das Handwerkszeug, das Analysehandwerkszeug, und das entsteht jetzt. Also ich will da gar nicht den Feuilletonisten jetzt einen alleinigen Vorwurf machen. Sagen wir mal, die Wissenschaftler, Game Studies, eine große Bewegung oder eine größer werdende Bewegung in der universitären Landschaft, die also sagen, ja, wir haben Theater, wir haben Film, wir haben Literatur, jetzt haben wir Computerspiele und wir brauchen eine eigene Disziplin, weil das ist ein ganz, ganz eigenes Medium.
Also wenn ich jetzt als Medienwissenschaftler überlege, welche Methoden ich wähle, habe ich ja sowieso das Problem, dass ich in der sehr jungen Disziplin der Medienwissenschaft ja eigentlich fast kaum eigene Theoriebildungen habe. Die Medienwissenschaft hat sich aus der Literaturwissenschaft, der Kunstwissenschaft, Bildwissenschaft und so weiter bedient und ist gerade jetzt im Moment dabei, so etwas wie ein eigenständiges Instrumentarium, ein eigenständiges Theoriesystem zu etablieren, und dementsprechend unreif ist das alles noch. Jetzt sich aber einem neuen Medium zuzuwenden und zu sagen, welches Instrumentarium brauche ich denn nun dafür, heißt ja dann auch zu sagen, tut das alte Instrumentarium das bisschen, was ich jetzt schon habe, trägt es eine neue Beschäftigung? Oder ist meine Frage falsch gestellt? Ist das Computerspiel möglicherweise gar nicht so sehr ein neues Medium und im Grunde genommen Teil jeder Medienform, die wir bisher historisch kennengelernt haben? Ist also das Spiel, der Moment des Spiels, die eigentlich originelle Wendung, die mir jetzt als Medientheoretiker hilft, alle Medien besser zu verstehen, indem ich den Begriff des Spielerischen, der mir jetzt im Computerspiel auffällt, auf alle Medien zurückübertrage und sage, ist nicht Kino eigentlich auch ein Spiel? Ist Fernsehen nicht auch ein Spiel? Ist Radiohören nicht ein Spiel? Ist Sprechen nicht ein Spiel? Oder wo sind die Komponenten des Spielerischen dabei? Wenn man so den Begriff der Interaktion, der Intermedialität oder auch der Immersion, ja, immer wenn es darum geht, dass zwischen Medium und Rezipient etwas zu passieren scheint. Das Kino hat die Idee, dass ich mich da eigentlich zwar sehr passiv hineinbegebe, in diese Blackbox, den Vertrag mit dem Kino schließe, ja, mich zu illusionieren zu lassen, die Welt zu vergessen, mich in eine andere hineinzusetzen. Da hat man das sehr lange eben beschrieben mit solchen Affekten des Passiven oder des Subjekts, das sich dann so in einen Tagtraum hineinbegibt. Man könnte ja aber auch sagen, vielleicht ist das ein Spiel. Vielleicht ist das ein Spiel mit Regeln, dass ich ins Kino gehe und die Realität sozusagen spielerisch überwinde, indem ich sage, nein, jetzt tue ich mal so, als würde ich da zwei Mafia-Bossen zugucken oder der 7. Kavallerie, die Indianer bekämpft. Das kann ja auch ein Spiel sein.
The time is 8:47 a.m.
Viertens, erzählen und rechnen. Das Ende der Welt als Geschichte.
Ein Medium, das fehlt. Also es fehlt mir im Moment kein Medium, sondern im Moment habe ich eigentlich eher Spaß daran, dass Medien menschliche Leistungen von ihrer eigenen Subjektivität entlasten ein wenig. Also das Dinge, die wir als ureigenste Eigenschaften des Menschen wahrnehmen, die sind zunehmend plötzlich durch Medien leistbar geworden. Und ein Stück mehr von dieser Entlastung wäre reizvoll, damit der Mensch nicht mehr alleine im Zentrum der Welt steht.
Jos de Mul, Philosophieprofessor aus Rotterdam, fragt sich, ob die moderne Gesellschaft eine neue Daseinsform hervorgebracht hat, den Homo ludic. Der vormoderne Mensch konnte weitaus weniger wählen, zwischen Lebenspartnern, Berufen, Religionen und so weiter. Die Moderne hat das Individuum in eine Vielzahl von neuen Freiheiten entlassen. Das Computerspiel ist nur das populäre Derivat der modernen Ideologie. Interaktivität ist zum Schlüsselwort der Unterhaltungsindustrie geworden. Es stellt sich allerdings die Frage, ob die neuen elektronischen Medien zu einem Mehr an Freiheit führen und welche Formen diese Freiheit annehmen kann. Oder ob Interaktivität nicht eine Illusion ist, die von den Herstellern als perfide Werbestrategie in die Welt gesetzt wurde. Dabei stellt de Mul fest, das hängt ganz entscheidend von den Spielen ab, die wir in Zukunft spielen werden. Das kommerziell glatt gebürstete Massengame, das dem Spieler seine eigenen Ideologien beibringt durch ein System von Kontrolle und Strafe, oder das Spiel, das dem Nutzer Freiheiten einräumt, alte Muster aufbricht und neue Denkformen ermöglicht.
The time is 8:47 a.m.
Fünftens. Fiktion und Interaktion. Per Mausklick in eine andere Welt.
Der Traum von einem aktiven Rezipienten, der in ein Medium nicht nur eingreifen, sondern es auch noch selbst erweitern kann, reicht allerdings deutlich weiter zurück als in das Zeitalter des Multimedialen. Schon die russischen Formalisten des frühen 20. Jahrhunderts hatten als eine zentrale Strategie der Kunst ausgegeben, sichtbar zu machen, was wir für offensichtlich gehalten haben. In ihrer Promotion Fiction and Interaction untersucht Jill Walker vom Department of Humanistic Informatics im norwegischen Bergen Arbeiten im Grenzbereich von elektronischen Medien und Kunst. Vielleicht ist Teilhabe nur eine Illusion, kaum mehr als ein verlockendes Angebot. Walker vermutet, dass dennoch genau hier der Reiz der neuen Medienspiele liegt. Zum Beispiel bei Online Caroline.
And then I'll turn you over slowly, slowly, rubbing the melted chocolate into you.
Caroline hatte eine mysteriöse Ansage auf ihrem Anrufbeantworter, als sie gestern nach Hause kam. Sie hat es mir eben vorgespielt und behauptet, ich sei das gewesen. Wir sind gute Freunde, aber sie kennt meine Stimme nicht. Sie kennt mich nur aus dem Internet. Wenn Caroline ein Problem hat, fragt sie mich als Erste um Rat. Wie kann sie glauben, dass ich ihr so eine verrückte Nachricht aufs Band spreche? Wie kann sie glauben, dass ich das bin?
Caroline ist eine junge Frau, die sich Gedanken macht über ihre Freunde, ihr Gewicht, ihren Job und ihren Freund David. David ist weit weg, auf einer Recherche in Neuguinea, und seine Arbeitgeber, die Leute von XPT, haben Caroline mit einer Website und Ausrüstung ausgestattet, damit sie online Freunde finden kann, die ihr Gesellschaft leisten. Und genau in diese Rolle schlüpft der Besucher ihrer Website. Seine Freundschaft mit Caroline wird zu einem 24-tägigen Online-Drama. Er bekommt Mails, kann ihre Webseite besuchen mit Tagebucheinträgen und Fotos. Eine Webcam zeigt, was gerade in Carolines Wohnung passiert. Nach etwa einer Woche kommt David zurück. Und Carolines unbeschwertes Leben zwischen Popmusik und ausschweifenden Einkaufstouren fängt plötzlich an, sich zu verfinstern. David überredet Caroline zu einer fremdländischen Diät. Er macht sie zum Gegenstand eines Versuchs, der irgendwie im Zusammenhang mit XPT zu stehen scheint und zu seinen eigenen Forschungen in Neuguinea. Innerhalb von Tagen verfolgt man, wie Caroline immer schwächer und kränklicher wird. In der letzten Woche dieses interaktiven Online-Dramas übernimmt David die Website Stück für Stück und die E-Mails von Caroline werden immer kürzer. Die Geschichte endet, als Caroline sich nicht mehr meldet. Sie hat den Versuch nicht überlebt. Dafür bekommt der Spieler eine offizielle E-Mail von XPT mit einem Schreiben, in dem sie ihm für seine Unterstützung danken. Der Spieler ist, ohne es zu wissen oder zu wollen, zu einem Komplizen in einem Verbrechen geworden. Die Zusammenfassung sagt wenig darüber aus, wie die Geschichte wirklich erzählt ist. Denn sie beginnt erst in der Interaktion mit dem User zu existieren. Sie ist um die Daten herum konstruiert, mit denen der User Carolines Seite füttert, mit dem, was er auf ihre Fragen antwortet, zu welchen Entscheidungen er ihr rät, wie er sich als Teil der Geschichte verhält. Es geht in diesem Spiel ständig um Kontrolle. Zwischen David und Caroline, zwischen XPT und David, zwischen dem User und der Website. Als die Story voranschreitet, wird klar, dass das System sehr perfide Methoden der Kontrolle ausübt.
Nachdem ich nach längerer Zeit auf der Homepage mal wieder auf die Seiten von David zurückgeklickt habe, um dort über ihn zu lesen, sagt mir Caroline, David sei jetzt überzeugt, dass ich mich für seine Theorien interessiere und die Versuche gutheißen würde. Tatsächlich habe ich länger auf den Seiten herumgelesen, um mehr über David zu erfahren. Ich fühlte mich dabei völlig unbeobachtet. In Wirklichkeit registriert das System anscheinend nicht nur meine direkten Eingaben, sondern auch, wie ich mich auf der Seite bewege. Ich lese nicht nur und reagiere auf die Geschichte, ich bin durch das, wie und was ich lese, auch verantwortlich für das, was passiert.
Überspitzt formuliert, der Akt des Lesens führt den Spieler am Ende zur Mitschuld an dem Mord an Caroline. Online Caroline thematisiert mehrere Ebenen von Kontrolle und Schuld zugleich, sowohl innerhalb der Geschichte als auch in den äußeren Handlungszusammenhängen. Caroline will mehr über den User wissen, damit sie Freunde werden können. Dahinter zieht XPT die Fäden. Vielleicht hat es aber in der Wirklichkeit die Firma, die hinter Online Caroline steht, nämlich FreeServe, auf die Kundendaten des Spielers abgesehen. Vielleicht will FreeServe die Daten später zu Marketingzwecken verkaufen.
The time is 8:47 a.m.
Sechstens. Kontrolle und Identität an den Fernbedienungen der Macht.
Wir haben ja gar nicht mehr diesen klassischen Kunstbegriff, sondern der Betrachter ist ja in der modernen Kunsttheorie selbst der Betrachter eines Bildes, ist ja sozusagen aktiver Teilnehmer an dieser Kommunikation. Und natürlich haben wir auch zunehmend mehr interaktive Kunstwerke, wo der Besucher also jetzt nicht nur denkenderweise ein Teil des Kunstwerks wird, sondern wirklich zum Handeln aufgefordert ist. Bin schon sehr sicher, dass diese neue Definition der Kunst unter anderem auch was damit zu tun haben, dass eben das Medium Computerspiel sich in den letzten 30, 40 Jahren so extrem schnell und erfolgreich auch etabliert hat.
Hier diese große Projektion von Max Moswitzer und Margarete Jahrmann nennt sich Naibel Engine Tools und entstand anlässlich des Irakkrieges 2003. Und es geht darum, dass eben die Künstler hier bei dieser Arbeit die Programmcodes modifiziert haben, sodass der User, der dann dort in diesem schönen Globe Chair Platz nehmen soll, die Möglichkeit hat, von hier aus quasi Anti-War-Mails ans Weiße Haus zu adressieren. Das heißt, er verlässt in dem Moment, wo er agiert, die Spielebene, die herkömmliche Spielebene und zielt in die Wirklichkeit hinein. Das ist die Besonderheit an diesem Spiel. Ne? Man kann sich nur wünschen, dass die neue Medienkunst dahin wächst, dass sie eben auch gesellschaftskritisch ist, wieder gesellschaftskritischer wird und eben vielleicht sogar ja, etwas bewirken kann.
Wir benutzen Fernbedienungen, um Dinge ein- und auszuschalten und sie zu kontrollieren. Aber um Menschen zu manipulieren? Stell dich darauf ein, demnächst fernbedient zu werden. Ich habe es selbst erlebt. Nippon Telegraph and Telephone Corporation, Japans größtes Telefonunternehmen, arbeitet an einer Technik, die Videospiele noch realistischer machen soll. Die Forscher von NTT befestigten ein spezielles Headset auf meinem Kopf. Die Apparatur schickte einen sehr niedrigen Strom von einer Stelle hinter meinen Ohren in meinen Kopf, entweder von links oder von rechts, je nachdem, wie der Joystick einer Fernbedienung bewegt wurde. Das war eine unangenehme und anstrengende Erfahrung. Ich nahm mir vor, geradeaus zu gehen, aber wanderte unaufhörlich von links nach rechts. Diese wechselnden Stromspannungen ließen mich im wahrsten Sinne des Wortes durchbrennen. Die Technologie heißt Galvanic Vestibular Stimulation. Die Nerven im Ohr, die mir helfen, das Gleichgewicht zu halten, reagieren äußerst empfindlich auf elektrischen Strom. Ich fühlte einen seltsamen Drang, nach rechts zu gehen, wenn immer der Versuchsleiter den Hebel nach rechts bewegte, und es war nicht möglich, dem zu widerstehen. Ich hatte den vermeintlichen Eindruck, dass das die einzige Möglichkeit war, mein Gleichgewicht aufrecht zu halten. Es war schmerzlos, aber ungeheuer eindrucksvoll. Du spürst, dass du dich bewegst, bevor du es tatsächlich selbst willst. Ich konnte mich mit der Fernbedienung sogar selbst steuern. Die Leute von NTT behaupten, sie könnten einen Menschen sogar exakt eine Route entlang steuern, die die Form einer überdimensionalen Brezel hat. Es ist ein Gefühl, als wäre man betrunken oder anästhesiert, aber zugleich definitiver, als würden unsichtbare Hände direkt auf mein Gehirn zugreifen. NTT möchte diese Remote Control in Computerspielen oder Vergnügungsparks einsetzen. Ich spielte ein Autorennen, während mir das Gerät das Gefühl vermittelte, dass ich in den Kurven tatsächlich an den Rand gedrängt wurde. Mein Kopf schwirrte. Ein anderes Programm synchronisierte meine Bewegungen mit einem Popsong, sodass ich gegen meinen Willen im Takt mit dem Kopf wippte und anfing, hin und her zu schwanken. Mir wurde so übel, dass ich das Gerät ausschalten musste. Die Leute von NTT sagten, das läge an meinem mangelnden Musikgefühl. Andere Leute hätten diese Erfahrung sehr genossen. Sie sagen außerdem, dass man nicht gegen seinen Willen gesteuert werden könnte. Man bräuchte sich nur auf den Rücken zu legen. Aber ich würde sagen, solange der Strom weiterfließt, wirst du wahrscheinlich überzeugt sein, dass du ihm gehorchen musst. Und mir behagte dieses Gefühl gar nicht. Überhaupt gar nicht. Wenn man die Zeilen http://davidstill.org in das Adressfenster seines Browsers eingibt, erscheint das lächelnde Gesicht eines jungen Mannes. Das ist David Still. David macht einem ein verlockendes Angebot. Wolltest du nicht schon immer einmal vorgeben, ein anderer zu sein? Fragt er auf seiner Homepage. Gut, hier ist meine Identität. Du kannst mich benutzen. David Still bietet einem an, in seinem Namen E-Mails an andere Menschen zu schicken. Es gibt vorgeschriebene Texte, aber man kann auch selbst etwas verfassen, ganz gleich mit welchen Absichten. Man kann unter der Rubrik Reply Me sogar lesen, was auf diese Mails geantwortet wurde, oder selbst auf die Antworten erneut reagieren. Zudem präsentiert die Seite, was sonst noch zu einer Identität gehören könnte. Familienalben, die Beschreibung eines Lebens, Kindheitserinnerungen. Das ist Davids Angebot an den Nutzer seiner Homepage. Warum tut er das? Anscheinend ist es David Stills ausdrücklicher Wunsch, vom User benutzt zu werden. Er schreibt, du siehst, was ich sehe, liest meine Gedanken, benutzt sogar meinen Namen. Ich möchte, dass es keine Distanz zwischen uns gibt. Du kannst sogar in meinen Kopf klettern, wenn du magst. Denn ich will, dass du mich siehst, mich fühlst, ich bist. David stellt sich als Mitarbeiter der Kommunikationsbranche vor, der seinen Beruf zum Hobby gemacht hat. Er denkt darüber nach, ob er mit diesem Projekt nicht sogar zu einem Real-Life-Helden geworden ist. Weißt du, es kommt mir alles ein bisschen verrückt vor. Vielleicht bin ich ein Künstler geworden. Oder bin ich der Gegenstand einer künstlerischen Arbeit? Wer ist David Still? Existiert er wirklich? Ist er tatsächlich der Mann auf dem Foto? Was bedeutet es, einem anderen Menschen seine Identität anzubieten? Für Jill Walker stellt sich die Frage, ob das vielleicht der Weg ist, wie Menschen heutzutage handeln, und ihren Bezug zur eigenen Identität um neue Spielformen erweitern.
Der Schein trügt leider nur allzu oft. Wir glauben die Welt, um uns zu verstehen, aber wir sehen nur ihr Äußeres, wie sie zu sein scheint. Ich war einst genau wie sie. Ich glaubte an die Menschheit, die Zeitungen, Soapserien, Politiker und an Geschichtsbücher. Aber dann kommt der Tag, wo die Welt einem vor den Kopf stößt. Und dann muss man die Dinge sehen, wie sie wirklich sind.
Das ist die Stimme von Lucas Kane. Er ist die Hauptfigur in dem Computerspiel Fahrenheit. Das Spiel beginnt mit einem Mord. Lucas Kane erwacht auf der Herrentoilette eines Schnellrestaurants und sieht, dass seine Hände blutverschmiert sind. Vor ihm auf dem Boden liegt ein toter Mann.
Die ganze Story geht darum, diesen Mord aufzuklären. Das wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Und vor allen Dingen, es arbeitet viel mit Parallelmontagen, so was auch Brian De Palma viel macht oder Quentin Tarantino, dass halt in einem Frame verschiedene Geschichten gleichzeitig stattfinden. Der Witz in dem Spiel ist hier, dass man diese halt dann auch steuern kann.
In diesem Spiel ist man zwar der Hauptdarsteller Lucas Kane, man spielt aber zugleich auch die Polizisten, die in diesem Mordfall ermitteln. In jeder Situation gibt es nicht nur eine richtige Lösung, sondern viele unterschiedliche, die jeweils zu einem völlig anderen Spielverlauf führen.
Also wir haben verschiedene Storyverläufe, die jeweils abhängig davon sind, was ich in dem Spiel aktuell tue. Ich kann auf drei verschiedene Weisen fliehen. Also ich habe fünfmal probiert, fünfmal andere, völlig andere Ergebnisse erzielt. Und jede Entscheidungssituation in diesem Spiel ist auf diese Art und Weise gemacht. Und das ist halt auch wieder was nur Computerspiel leisten kann in dem Sinne. Ich sehe jetzt, die Zeit vergeht. Ich sehe, wie in der Parallelmontage rechts, wie der Polizist auf mich zukommt. Was mache ich jetzt? Ne? Ich entscheide mich nochmal dafür rauszugehen. Man sieht, wie diese zwei Zeitebenen getrennt werden, filmisch in Parallelmontage getrennt werden, aber ich kann agieren im Gegensatz zum Film. Ich sehe, dass er die Blutspuren sieht und jetzt natürlich drauf kommt. Ich kann mich jetzt auch hinsetzen, das ist mir durchaus freigestellt. Ich könnte mich jetzt da hinsetzen. Ja, jetzt hat er den Mord gesehen, rennt raus aus der Toilette und fordert natürlich alle auf, nicht zu gehen. Jetzt habe ich mich falsch entschieden und bin nicht geflohen, was ich hätte gut tun können. Jetzt ist das Spiel bereits zu Ende, weil ich erwischt wurde. Es geht dann aber ein Continuum vom Last Save. Natürlich auch eine Geschichte, die im Leben nicht funktioniert. Ne? Eines der wichtigsten Geschichten des Computer- und Videospiels eben. Die Möglichkeit, Sachen wiederholen zu können, bis sie so sind, wie ich sie gerne hätte.
Das Springen zwischen Leveln und all diese wunderbaren Dinge, das Physical Modeling, was da stattfindet, da sind die Geschichten quasi der Vorwand dafür, die Trägerstruktur, dass etwas ganz anderes eigentlich da durchprobiert wird, technisch und auch von den Usern her. Es gibt allerdings einen Machtkampf zwischen der klassischen Filmkultur, die versucht, auch ihre Erzählmuster den Computerspielen aufzudrängen. Das sieht ja im Moment so aus. Gleichzeitig aber unterläuft die Computerspielkultur umgekehrt die große Welt der Hollywood-Filme. Wir sehen es ja, wie es immer mehr eindringt, auch in die Konstruktion, auch die Special Effects von Filmen selbst. Genauso wie möglicherweise jetzt eine junge Generation kaum noch Fernsehen sieht, sondern viel stärker online arbeitet. So wird möglicherweise auch die Computerspielerkultur auf ihren LAN-Partys sich von der Vorherrschaft des Hollywood-Kinos mal emanzipieren. Es hat ja schon die Krise des Erzählkinos historisch mal mit Wim Wenders und anderen die Sache durchgedacht, dass das Leben möglicherweise gar nicht in Geschichten passiert. Es geht nicht darum, weiter Geschichten als Modelle, als Entwürfe, als Unterhaltung existieren zu lassen, aber es sollte die Verwechslung nicht stattfinden, dass Menschen naturwüchsigerweise geschichtenbedürftig sind. Es gibt eben andere Lebensformen und es ist ein bestimmtes Modell von Kultur, auch ein bestimmtes Modell von Herrschaft, was daran interessiert war, dass die Dinge einen Anfang haben, ein Ende haben, einen Höhepunkt, dass es eine Ordnung gibt, dass es ein Drama gibt, eine Tragödie gibt, eine Komödie. Das hat auch was mit Staat zu tun, der bestimmte Ordnung braucht. Jetzt gibt es andere Modelle, die durch andere Medienwirklichkeiten auch trainiert werden. Und warum soll nicht der Mensch auch anders denkbar sein? Das heißt ja nicht, dass es ein schlechteres Leben wäre.
Der Philosoph Gianni Vattimo sagt in seiner Analyse der Hermeneutik der Postmoderne, wenn die starke Verbreitung von unterschiedlichen Bildern unserer Welt zur Folge hat, dass wir unseren Sinn für die Realität verlieren, und genau davor warnen die Psychologen immer, dass das im Zusammenhang mit den neuen Medien passieren würde, dann sollte man sich die Wirklichkeit einmal betrachten und genau überlegen, vielleicht ist das gar kein so großer Verlust.